Ja, der Eckbert hat es ja schon angesprochen. Wir wollen wie in jedem Jahr, vielleicht seid ihr jetzt überrascht, aber auch die, die schon die letzten Jahre mitgemacht haben, kriegen immer zwei Predigtreihen mit im Jahr. Die eine Predigtreihe, und wir haben mal überlegt, wir wollen also so Dinge wie Glaubensgrundkurse anbieten und eigentlich wollten wir auch was machen als Seminarform, damit Menschen auch in der Jüngerschaft wachsen. Und wir haben festgestellt, es ist schwierig, zunehmend schwierig, Seminare zu machen, aber hier seid ihr immer. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Predigtreihe daraus. Das wird jetzt also kein Seminar werden, aber wir machen schon seit einigen Jahren im April und Mai immer eine Reihe über Jüngerschaft und im November immer eine Reihe über den Heiligen Geist und die Instrumente, die Gott uns gegeben hat, um in Jüngerschaft leben zu können. Und dieses Jahr wollen wir einen Schwerpunkt darauf setzen, dass Jesus unser Vorbild ist. Ja, das soll so ein bisschen der Schwerpunkt sein. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Jesus sitzt da bei jemandem und sagt zu ihm, nein, ich rede nicht über Twitter, ich möchte, dass du mir buchstäblich folgst. Ja? Also es ist ja heute unter den sozialen Medien, also für die Älteren unter uns, die mit Internet nicht so viel am Hut haben, da kann man Leuten folgen. Ja? Follower sind das dann. Und Jesus ruft uns zu, ich möchte nicht, dass du mir auf diese Art und Weise folgst, sondern mir buchstäblich folgst. In einer ganz anderen Art und Weise. Nicht nur, dass du meinen Informationen folgst, sondern dass du mir folgst. Vielleicht stellt sich die Frage für den einen oder anderen, ja, wann geht denn das los? Also bei den sozialen Medien ist das einfach. Da muss man dann einfach sagen, ich klicke auf Nachfolge sozusagen. Ich folge demjenigen und schon ist das fertig. Bei Jesus sieht das ein bisschen anders aus. Jüngerschaft fängt eigentlich an bei dem Gedanken Gottes von Anfang an. Es war seine Absicht, dass er mit uns, mit jedem von uns, mit jedem von euch in einer persönlichen Beziehung leben will. Von Anfang an hat er das gewollt. So hat er den Menschen gemacht. Das ist der Sinn des Lebens, das ist der Zweck, das ist die Bestimmung unseres Menschseins, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und nicht zuerst irgendwie was zu arbeiten, zu machen, zu tun, darzustellen, sondern einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und die Bibel beschreibt Gott nicht aus Versehen als Vater. Und Jesus hat uns Gott nicht aus Versehen als Vater präsentiert, sondern er möchte dadurch zeigen, dass es diese Vater-Kind-Beziehung geben soll. Und ja, wie kommt es zu dieser Vater-Kind-Beziehung? Also das Problem ist ja, dass der Mensch dazu neigt, das war auch von Anfang an leider so, diesen Hang zur Eigenmächtigkeit und Unabhängigkeit zu haben. Und wenn ihr in euer eigenes Leben reinguckt, stellt ihr auch fest, es gibt manchmal Sachen so, dann mache ich lieber selber irgendwie. Da will ich jetzt, manchmal stört Gott so ein bisschen sogar. Darf man das so sagen? Habt ihr solche Gedanken? Entspannung zum Beispiel ist ein Thema, wo ich immer finde, ach ja, ich möchte mal Ruhe von allem haben. Also auch von Gemeinde, alles, ich möchte von allem Ruhe haben. Ich möchte einfach Ruhe haben. So, und dieses Denken über Entspannung, was Gott ausschließt, ist nicht das, was er sich vorstellt. Aber das nur als kleines Beispiel. Also, wir haben diese Neigung, uns unabhängig und eigenmächtig zu machen. Und eigentlich sagt die Bibel sehr klar, es ist eigentlich nicht möglich, von unserem eigenen Wollen her eine Beziehung mit Gott anzufangen oder aufzubauen oder in diesen Schritt hineinzukommen, Nachfolger zu werden. Das klingt ja ein bisschen so, Jesus geht da durch die Dörfer und am See entlang und sagt so, komm, folge mir nach. Das war aber eine Situation, wo Gott Mensch war und Jünger in seine Nachfolge gerufen hat und die erstmal überhaupt keinen Schimmer hatten davon, was er denn eigentlich wollte. Die Voraussetzung für uns in Jüngerschaft zu kommen ist, Jesus auch erstmal kennenzulernen. Und das ist bei den Jüngern damals ja eigentlich auch so gewesen. Sie haben ihn kennengelernt. Und der Einstieg ist der, einzusehen, dass unsere Herzenssituation ist, wie sie ist und erstmal nicht in einer Gemeinschaft zu Gott hineinpasst. Sondern wir brauchen diese Veränderung unseres Herzens, wir brauchen diese Bereitschaft einzugestehen, demütig zu bekennen, so wie ich bin, kann ich nicht in Gottes Gegenwart kommen. Einfach meine Unabhängigkeit streben, meine Sünde, meine Eigenmächtigkeit, sie trennt mich von Gott. Weil Gott möchte gerne mein Herr sein, er möchte gerne mein Gott sein, er möchte gerne in mein Leben hineinreden dürfen, er möchte mich leiten, er möchte mich segnen. Und wenn ich mich stur stelle, dann wird das alles nicht passieren können, weil er mich nicht zwingen wird. Und deswegen brauchen wir eine Erlösung von diesem alten Denken, Fühlen, Wollen. Ja? Und dazu ist Jesus Mensch geworden und hat diesen Plan Gottes umgesetzt, zu sagen, Für diese Gottesferne bedarf es eines Aktes der Erlösung und das kostete ihn sein Leben, damit es nicht unser Leben kostet. Es kostete sein Leben, damit es nicht unser Leben kostet. Und so sind wir gerecht gesprochen worden, weil gerecht wäre gewesen, dass wir für unsere Sünden sterben müssen. Das ist gerecht. Aber Jesus ist uns zur Gerechtigkeit geworden und er hat unsere Sünde auf sich genommen. So, und wenn man das im Glauben annimmt, dann fängt ein Weg an mit Jesus. Und dann beginnt die Jüngerschaft. Dann fängt die Nachfolge an. Wir haben vorhin gesungen, ich gebe dir mein Leben oder ich gebe dir mein Herz oder was auch immer wir gesungen haben. Und das fängt an mit diesem erstmaligen Schritt zu sagen, Jesus, ich sehe ein, ich bin absolut abhängig von deiner Erlösungstat, damit ich überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wenn diese Einsicht da ist und diese Demut zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu werden, dann ist der erste Schritt der Nachfolge getan. Und dann folgen weitere Schritte. Und Gott fängt an, mit uns in Beziehung einen Transformations-, einen Veränderungsprozess zu gehen, wo er unser Herz verändert, unser Denken verändert, unsere Gefühle verändert, unseren Willen verändert. Und wir sind nicht seine Marionetten, sondern das steht ganz am Ende der Predigt, die größte Freiheit erlangt man dann, wenn man der Sklave von Jesus wird. Das klingt widersprüchlich, das ist aber so. Die größte Freiheit erlangt man dann, wenn man der Sklave von Jesus wird. Nun ist ein Sklave von Jesus zu sein nicht das, was ihr euch unter Sklaverei vorstellt, weil man freiwillig in diese Abhängigkeit hineingetreten ist. Aber je abhängiger man ist von Jesus, vielleicht sage ich so, das klingt vielleicht nicht so krass, desto freier wird man. Das ist ein bisschen anstrengend, darüber nachzudenken und fast unglaublich, aber das ist das, was die Bibel sagt. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater und deswegen möchte er, dass wir ihm folgen. Man könnte sich auch andere Konstrukte ausdenken, wie man zu Gott kommen kann, aber Jesus hat gesagt, niemand, kein Mensch kommt zum Vater im Himmel, außer durch mich, also außer durch Jesus. Niemand. Diesen Absolutheitsanspruch richten nicht die Christen auf, die hat Jesus aufgerichtet. Ich möchte das betonen. Der war da sehr intolerant. Da war Jesus sehr intolerant. Hat gesagt, no way, außer durch mich. Ja? Und deswegen sagt er, folge mir nach. Er bringt uns zu Gott, unserem Vater, und in ihm erkennen wir Gott, unseren Vater. Und Gott geht es nicht nur darum, dass wir ihm glauben, dass wir als seine Kinder angenommen sind, sondern dass wir auch unser Leben dann nach seinem Willen leben. Also das, was du im Eingangs gesagt hast, dass sozusagen Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür, ist nichts, sondern Gott möchte uns in Freiheit setzen, er möchte uns erlösen, damit wir ihm freiwillig aus Liebe gehorchen. Nicht, weil wir es müssen, nicht aus Zwang, nicht aus Pflichtbewusstsein. Ich habe ja gesagt, diese Predigtreihe steht mehr unter diesem Banner, der da oben steht, Nachfolge einem Beispiel folgen. Man könnte ja jetzt auch in die Falle tappen, dass man Jesus darstellt nicht als den Erlöser und den Herrn, sondern als ein Vorbild nur. Sozusagen, das war ein guter Mensch, der hat tolle Sachen gesagt, wir versuchen das mal nachzumachen, was der gemacht hat. Erstens, glaube ich, ist das absolut zu wenig von dem, was Jesus eigentlich beabsichtigt hat. Und zweitens, glaube ich, schaffen wir das gar nicht. Selbst wenn wir uns das vornehmen, das ist aussichtslos. Was aber Jesus möchte, ist, dass wir ihn als ein Vorbild haben, in einer Art und Weise, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm seine Kraft erleben, um so zu leben, wie er es möchte. Er will nicht nur, dass wir ihn nachmachen. Es gibt eine Menge, da kann man lernen von Jesus, auch ihnen das nachzueifern, nachzumachen. Und das ist so ein bisschen das, worum es geht. Aber ich möchte von vornherein sagen, würde ich nur auf diese Schiene des Vorbildseins hinausgehen, wäre das absolut zu wenig. Also behaltet immer im Hinterkopf, die Kraft, das umzusetzen, was Jesus uns vorgelebt hat, kriegen wir nur aus der Gemeinschaft mit ihm. Die ist nicht in uns automatisch, sondern die wird uns geschenkt von Gott. Jesus sagt ja, nehmt das oder nehmt mich als Vorbild oder nehmt das als Vorbild, so wie ich das mache. Macht es so wie ich und der Vater zeigt an mir, wozu ich euch herausfordere. Das ist ja so ein bisschen der, der Hintergrund dessen, warum Jesus uns auch herausfordert, seinem Vorbild zu folgen. Aber bitte auf der Voraussetzung eines neuen, veränderten Herzens. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der erst diesen Schritt gehen sollte, um anzufangen in der Nachfolge. Und ich möchte niemanden dazu motivieren, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, ihn versuchen zu imitieren oder nachzumachen. So, worüber werden wir sprechen in dieser Predigtreihe? Es wird um Nachfolge gehen. Und zur Nachfolge gibt es verschiedene Dinge, die notwendig sind, die sich nämlich genau darauf beziehen, dass Jesus sagt, macht das so wie ich oder guckt mich an, folgt mir nach, gebt mein Beispiel hinterher, wandelt in meinen Fußstapfen, so diese ganzen Dinge halt. Und das ist als erstes, die Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, hat etwas mit Selbstverleugnung zu tun. Selbstverleugnung ist ein Wort, wo viele sofort die Nackenhaare hochgehen, weil die das verwechseln mit anderen Dingen, wo ich gleich was zu sagen werde. Aber Jesus ist da sehr klar und das gucken wir uns an. Es ist die Bereitschaft zu leiden. Schmeckt uns auch nicht, werde ich nächsten Sonntag was zu sagen. Aber es ist Teil des Deals. Jesus nachzufolgen, ohne leiden zu wollen, wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Die Bereitschaft zu lieben. Ja, da sagt er, ja, ist ja logisch, klar, wir haben den Liebesauftrag. Aber es geht ja auch darum, seine Feinde zu lieben. Die, gegen die man Vorbehalte hat, zu lieben. Hey Leute, und da brauchen wir ja Herzensveränderung. Aber diese Bereitschaft ist ein jüngerschaftliches Dingen, wo Gott, indem wir ihm nachfolgen, uns Veränderung schenkt. Wir werden lieben können, Leute, die wir heute vielleicht noch nicht lieben können, weil Gott mit uns unterwegs ist. Zu dienen wird ein Punkt sein. Menschen zu gewinnen, hat ein bisschen der Rainer ja letzten Sonntag schon von erzählt, aber das kann man nochmal vertiefen. Und dann aber auch gesandt zu werden, denn Jesus hat nicht nur die Nachfolger gesagt, so folgt mir nach, sondern er hat sie auch gesendet oder gesandt, verschiedene Dinge zu tun, sein Wort zu verkündigen, seinen Willen umzusetzen. Ja, ihr seht da vielleicht auch eine gewisse Logik in dieser Thematik. Es geht erst sozusagen um den Preis, den wir bezahlen müssen. Ein bisschen die Voraussetzungen, die wir mitbringen müssen, diese Bereitschaft zu haben. Und dann, wozu Gott uns auch gebrauchen und senden will. Okay, so viel als Vorrede zu der Predigtreihe. Ich möchte heute zu dem Thema Selbstverleugnung etwas sagen. Aber bevor ich das sage, ich habe noch was vergessen, bei dem gesendet werden zu sagen. Es ist nicht nur so, dass Nachfolge bedeutet, einem Beispiel zu folgen, sondern Nachfolge bedeutet auch, ein Beispiel für andere zu werden. Gott möchte dich zu einem Beispiel für andere Menschen machen, dass sie an dir und an uns gemeinsam erkennen, wie Gott im Himmel ist und was er möchte. Jesus sagt zum Schluss, ja, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Das heißt, er sagt, ihr sollt Beispiele sein, wie ich Beispiel für euch war. Jesus denkt in Multiplikation, in Vervielfältigung. Und wir sollten so denken, dass wir sagen, ja, Herr, mach mich zu einem Beispiel für andere Menschen, wie das ist, ein Leben mit dir zu leben. Und versetzt dadurch andere Menschen in die Lage, wiederum selber ein Beispiel zu werden, wiederum für andere. Dass das so ein Schneeballsystem wird, versteht ihr? Ich denke, das ist der Gedanke Gottes hinter dieser ganzen Jüngerschaftsnummer. Okay, jetzt zur Selbstverleugnung. Wir beginnen mal mit einer Textstelle aus Markus 8, Vers 34 und 35. Da heißt es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger werden will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Jetzt seht ihr in Klammern, dass dahinter steht, seine Seele, also Leben und Seele, ist übrigens ein und dasselbe Wort. Ich fand es nur interessant, das mal dahin zu schreiben, also im Grundtext. Ich fand es mal interessant, das dahin zu schreiben, weil das vielleicht nochmal die Bedeutung ein bisschen klarer werden lässt, was es bedeutet, sein Leben zu geben, sein Leben zu retten, ja, oder es zu verlieren. Aber dazu gleich mehr. Als erstes möchte ich sagen, Jesus fordert nichts in dieser Stelle, was er nicht auch selbst bereit war zu tun und was er getan hat. Jesus fordert nichts, was er nicht auch selbst bereit war zu tun. Er hat sich selbst verleugnet. Wir erinnern uns im Garten Gethsemane. Herr, ist es nicht möglich, dass dieser Tod an mir vorbeigeht? ist es nicht möglich, dass es einen anderen Weg gibt. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, nicht mein Wille geschieht und ich habe keine Lust zu sterben, sondern dein Wille soll geschehen. Und wenn dein Wille es ist, dass dies der Weg ist, gehe ich diesen Weg. Er hat sich selbst verleugnet und wir stellen schon fest, das hat nichts damit zu tun, dass er keinen eigenen Willen hatte oder keine eigene Haltung hatte. Aber er hat diese Haltung Gott untergeordnet, seinem Vater. Er hat sich selbst verleugnet. Er hat das Kreuz auf sich genommen, und zwar buchstäblich. Ich würde sogar sagen, er hat nicht sein Kreuz auf sich genommen, sondern er hat dein Kreuz auf sich genommen. Denn es gab keine Veranlassung, dass Jesus ein Kreuz auf sich nehmen musste. Das hat er unseretwegen getan. Er hat unser Kreuz auf sich genommen. Und er ist seinem Vater gefolgt. Also wie es hier steht, der folge mir nach. So ist Jesus seinem Vater gefolgt. Jesus hat einmal gesagt, der Sohn kann von sich selbst aus nichts tun, außer das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus hat damit beschrieben, er ist nicht eigenmächtig unterwegs, er ist in der Nachfolge seines Vaters unterwegs. Er ist im Auftrag und in der Nachfolge seines Vaters unterwegs. Er schaut und hatte diese reine Beziehung, dass er es auch immer durchgängig erkennen konnte. Was soll jetzt sein? Wann ist was dran? Was soll ich jetzt tun? Soll ich dem helfen? Soll ich dem helfen? Soll ich zu der Menge sprechen? Soll ich mich zurückziehen? All diese Entscheidungen hat Jesus in der Beziehung zu seinem Vater getroffen. Und deswegen ist er ihm in dieser Art und Weise nachgefolgt. Also Jesus fordert nichts von uns, was er nicht auch selbst gelebt hat. Ich habe mich gefragt, ob diese drei Dinge, die ich da oben rot gezeichnet habe, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, ob das drei verschiedene Sachen sind. Oder ob das alles dasselbe ist. Und ich vermute, es ist alles dasselbe, es wird nur unterschiedlich ausgedrückt. Meine Vermutung gründet sich auf dem Satz, der danach folgt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Da wird kein Unterschied gemacht. Diese drei Dinge werden vorher genannt und dann wird sozusagen eine Erklärung, der zweite Satz ist eine Erklärung gegeben. Aber ich möchte mich trotzdem mal mühen, die einzelnen Dinge durchzugehen. Selbstverleugnung, was ist das? Ich habe schon gesagt, bei einigen stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn die hören, ich habe heute auch einem gesagt, ich rede über Selbstverleugnung, dann zuckt man sofort zusammen. Selbstverleugnung ist keine Selbstablehnung. Rufzeichen, 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 Rufzeichen. Selbstverleugnung ist keine Selbstablehnung. Selbstverleugnung ist auch keine Selbstaufgabe, sondern es ist ein bewusstes Nein zu den eigenen Ansprüchen, zu den eigenen Rechten, die man meint zu haben, und dass der Wille Gottes höher steht, so wie ich es gerade schon gesagt habe, und man den eigenen Willen dem Willen Gottes unterordnet. Das ist Selbstverleugnung. Und ihr merkt dann sehr schnell, wenn ich zum Beispiel über eigene Ansprüche, über eigene Wünsche, über eigene Rechte oder vermeintliche Rechte spreche, dass wir da sofort gefragt sind. Sich selbst zu verleugnen, ist manchmal die Situation, dass ich Recht habe oder ich meine Recht zu haben, aber ich poche nicht auf mein Recht. Ich sage Nein zu diesem klassischen menschlichen Reagieren, ich muss für mich streiten, ich muss um mein Recht kämpfen, ich muss für meine Anerkennung sorgen. Das lasse ich alles los, wenn ich mich selbst verleugne. Ich überlasse es Gott, dass er für mich streitet, dass er für meine Anerkennung sorgt, dass er mir Recht verschafft. Ich tue es nicht mehr selber. Das ist Selbstverleugnung. Ein bewusstes Nein zu meinen eigenen Ansprüchen, Rechten und zu meinem Willen im Lichte Gottes. Man kann sich durchaus selber mögen. Man kann sich lieben, man kann sich annehmen, wie man ist. Und man kann sich trotzdem selbst verleugnen. Das geht beides gleichzeitig. Ich möchte das deswegen betonen, weil da so viel Mist unterwegs ist in unseren Gedanken. Selbstverleugnung hat nichts mit Selbstverachtung zu tun. Leute, gar nicht. Sondern ich habe die freie Entscheidung, Nein zu sagen. Und ich tue das aus einem freien Entschluss heraus. Ich verleugne mich selbst. Kein anderer verleugnet mich. Ich verleugne mich. Das ist Selbstverleugnung. Das ist eine Herzenshaltung. So, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist wiederum keine Selbstbestrafung. Ihr wisst, dass im Mittelalter da die Mönche zum Teil sich selbst kasteit haben mit Peitschen und haben sich böse Sachen getan, weil sie dachten, das wäre irgendwie heilig oder würde sie heiliger machen oder sonst irgendwas. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, hat nichts damit zu tun, dass ich sowas erleiden muss, wie Jesus es erlitten hat. Er hat das doch gerade stellvertretend für mich getan. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, hat eine ganz andere Bedeutung. Es ist keine Selbstbestrafung, es ist kein Selbsthass, sondern es ist die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen. Jesus hat am Kreuz einen Preis bezahlt für Sünde. Nachfolge bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Und dieser Preis ist der von mutmaßlichen Nachteilen, die ich erleide, wenn ich Jesus nachfolge. Und ich habe schon gesagt, ohne Leiden werden wir keine wirkliche Nachfolge haben. Wir werden leiden. Es ist uns verheißen. Schmeckt uns nicht. Aber es ist Teil der Nachfolge, dass wir einen Nachteil erteilen. So, und wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. So, wie können wir leiden? Wir können natürlich leiden, indem wir Verfolgung bis auf den Tod erleben. Tun wir hier nicht. Aber ich kann zum Beispiel Ablehnung erfahren, Verachtung erleben. Ich kann missverstanden werden. Ich kann verspottet werden. All das ist hier möglich und erfahren wir ja auch bisweilen und in den Schulen wahrscheinlich in jedem Falle. Dass man also, wenn man zu seinem Glauben steht, einfach ja Outsider ist. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist zu sagen, ich schaue dem klar ins Gesicht, das kann mir widerfahren, aber ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist sein Kreuz auf sich zu nehmen. Es ist nicht sehr weit weg und deswegen glaube ich ja, es ist genau das Gleiche, wie sich selber zu verleugnen, nur in einer anderen Begrifflichkeit. Es ist die Bereitschaft, diesen Preis auf sich zu nehmen. Das ist vielleicht mehr das, was von außen auf uns zukommt, und Selbstverleugnung ist mehr das, was von innen uns hindern will, daran Gott zu folgen. So, und nachzufolgen ist ja eigentlich sowieso, ich meine, Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn jemand mir nachfolgen will, dann soll er mir nachfolgen, ist ja irgendwie klar. Ne? Also nachfolgen bedeutet, das wollte ich nochmal betonen, nicht meinungslos zu sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, sollen wir mündiger werden, nicht unmündiger. Wir sollen nicht kritikloser werden, wir sollen nicht in einen Kadavergehorsam hineinkommen, aber wir sollen schon bereit sein, auch mal Dinge zu tun, von denen wir meinen, dass Gott sie möchte, die wir nicht verstehen. In der Selbstverleugnung sind wir auch bereit, nicht in allererster Linie unserem Verstand zu vertrauen, sondern Gott zu vertrauen. Das fällt uns als Menschen sowas von schwer. Und insbesondere uns hier in der westlichen Welt. Wir sind so darauf gepolt, dass unser Verstand uns das Richtige sagt. Und wenn uns etwas nicht verständlich erscheint, dann sind wir erstmal auf negativ. Aber Gott lässt uns manchmal im Dunkeln. Der Eckbert hat vorhin beim Prophetietal gesagt, es ist so toll, dass Gott zu uns redet. Und da habe ich so gedacht, es ist auch toll, dass Gott manchmal nicht zu uns redet. Der schweigt nämlich auch manchmal, wenn wir ihm eine Frage stellen. Und der hat gute Gründe dafür. Ob uns das schmeckt oder nicht, wir müssen damit umgehen. Und in der Jüngerschaft bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen, dass es Dinge in meinem Leben geben wird, die ich von Gottes Seite her nicht verstehe. Krankheit, Schicksalsschläge, irgendwelche Dinge, die, wo man sagt, warum? Warum? Und es wird keine Antwort geben. Und die Frage bleibt im Raum stehen, vertraue ich Gott trotzdem? Folge ich Jesus trotzdem nach? Also die drei Dinge spielen eine wesentliche Rolle. Und all diesen drei Dingen, die ja ein und dasselbe sind, liegt Vertrauen zugrunde. Ja? Nachfolger vertrauen. Nachfolger laufen nicht nur hinterher, wie so ein Hund, sondern Nachfolger vertrauen dem sie folgen. Du vertraust. Gott, du hast Recht. Gott, du hast immer Recht. Ob ich es verstehe oder nicht, du hast immer Recht, Gott. Als zweites, du bist gut. Du bist nicht manchmal irgendwie schlecht gelaunt. Gibt es bei Gott, ja. Es gibt auch einen gewissen Zorn bei Gott, aber wir wissen, dass ganz viel von dem abgekühlt ist am Kreuz, als Jesus unsere Strafe getragen hat. Aber Gott ist von seinem Wesen her einfach nur gut. Wir reden von der Güte Gottes. Ja, was ist denn das? Das ist sein Charakter, gut zu sein. Gott, du weißt alles. Das heißt, selbst wenn ich nicht den Überblick habe in einer Situation, ich folge dir im Vertrauen durch die Situation hindurch, weil ich weiß, du weißt alles. Du machst keine Fehler. Du machst keine Fehler. Ich vertraue dir, du machst keine Fehler und ich glaube dir, du bist in Kontrolle. Du hast alles unter Kontrolle. Dir entgleitet nichts. Auch das ist ja nicht einfach zu glauben, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Insbesondere dann, wenn wir von unserer menschlichen Bewertung her meinen, das hat Gott jetzt nicht mehr so unter Kontrolle. Dann wirklich im Glauben zu sagen, doch Gott, du hast alles unter Kontrolle. Du weißt auch, was mit mir gemacht wird. Du weißt, was ich erlitten habe. Hier, wenn Reinhard von dem Dialog mit der eigenen Vergangenheit spricht. Gott weiß das alles. Aber er hat einen Weg. Bleiben wir bei Jesus und gehen mit Jesus gemeinsam, dann werden wir in diesem Weg immer mehr in Freiheit hineingeführt. Aber wir brauchen dieses Vertrauen. Nachfolger, Vertrauen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Text und nochmal kurz zu dem Preis und der Bereitschaft zu gehen. Denn wer sein Leben oder seine Seele, da sage ich dann vielleicht gleich nochmal was zu, retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Also unsere Seele, da ist ja unsere Persönlichkeit drin verankert. Da ist ja unser Wollen, findet sich da wieder, unsere Gefühle, unser Denken. Und das zu kreuzigen, das zu verleugnen, kann schnell zu dem Trugschluss führen, wir sagen Nein zu uns als Person. Aber nein, wir sagen Nein, dass unser Wille höher steht als der Wille Gottes. Wir sagen Nein, dass unser Gefühl die Wirklichkeit bestimmt, sondern wir misstrauen unserem Gefühl und wir sagen, dass wir wollen in der Unterordnung eher glauben, was Gott über uns sagt. Es nützt nichts, wenn du fühlst, du bist ein schlechter Mensch, aber Gott sagt was anderes über dich. Glaubst du dann eher Gott oder glaubst du eher deinem Gefühl? Wenn du dich selber verleugnest, dann unterordnest du dein falsches Gefühl dem, was die Bibel über das sagt, was Gott über dich denkt. Und zu guter Letzt, was wir denken, unser Verstand. Wenn der verleugnet wird, dann ordnen wir den, habe ich schon was zu gesagt, dem Wesen Gottes unter. Das Leben gewinnen wollen. Das ist eigentlich ein Ausdruck von Eigenmächtigkeit. Ich bin derjenige, der über mein Leben bestimmt. Ich bin derjenige, der weiß, wie es geht. Ich bin derjenige, der das auch schwerlich abgeben will. Das Leben gewinnen wollen ist ein Ausdruck von Eigenmächtigkeit und von Selbstüberschätzung. Vielleicht auch genährt von einer Angst, nicht versorgt zu werden, von einer Angst, zu kurz zu kommen, von einer Angst, sich selber kümmern zu müssen, weil man vielleicht in seinem Leben Phasen erlebt hat, wo man relativ alleine da stand und den Eindruck hatte, ich muss mich halt um alles selber kümmern. Ich werde alleine gelassen. Aber Gott spricht dazu, ich bin immer bei dir. Das ist das Leben gewinnen wollen. Und dem steht oft diese Misstrauensfrage gegenüber. Sollte Gott wirklich gut sein? Sollte er wirklich gesagt haben, du bist gut? Das passt nicht zu meiner Lebenswirklichkeit. Und ich habe schon mal hier den Vergleich zwischen Wirklichkeit und Wahrheit versucht darzustellen. Unsere Lebenswirklichkeit ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das, was Gott über dich denkt. Aber deine Lebenswirklichkeit kann durchaus anders aussehen. Und da gibt es eine Spannung. Und diese nagende Frage, ist Gott wirklich gut? Sollte er es wirklich gut mit mir meinen? Das will unsere Beziehung zu Gott zerstören. Und das sind die ursprünglichsten Fragen des Teufels, die er schon im Garten gestellt haben. Sollte Gott wirklich das und das wollen? Müsste ich nicht selber das Leben gewinnen wollen? Das Leben verlieren hat zwei Richtungen. Jesus sagt, man soll sein Leben verlieren um seinetwillen und um des Evangeliums willen. Auch da kann man sich wieder die Frage stellen, ist das nicht ein und dasselbe? Weil es ist sein Evangelium um seinetwillen und um des Evangeliums willen. Und das Motiv, sein Leben zu verlieren, sollte eigentlich viel mehr Liebe sein und eben Vertrauen, wie ich schon gesagt habe, aber eigentlich Liebe zu Gott und zu den Menschen. Hat schon mal von euch jemand erlebt, dass ihr jemandem gedient habt, obwohl ihr keine Zeit hattet? Aber ihr habt euch doch dazu entschlossen, das zu machen und habt erlebt, wie glücklich das den Menschen gemacht hat. Kennt ihr so eine Situation? Mal diese innere Hürde zu überwinden und jemandem etwas Gutes zu tun, obwohl man ja eigentlich meinte, ich müsste jetzt aber das und das machen oder ich habe eigentlich keine Zeit oder ich habe keine Ressource dafür oder kein Geld oder was weiß ich. Und man macht es trotzdem. Und das bewirkt in uns eine Freude. Und Nachfolge im Sinne von das Leben um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen zu verlieren, möchte uns vielmehr in solche Situationen des Glücks hineinbringen. Versteht ihr das? Das ist nur ein ganz kleines Beispiel dafür, dass wenn wir uns mal so verhalten haben, dass Gott uns glücklich macht. Aber das ist was, was Gott in der Nachfolge ständig bei uns haben möchte. Dass wir in dieses Glück hineinkommen. Und das hat ganz viel, Leben verlieren hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Loslassen. Ansprüche loslassen. Erwartungshaltung loslassen. Forderungen loslassen. Jesus war total ehrlich zu uns. Und damit komme ich zur letzten Stelle. Er hat gesagt, es wird einen Preis kosten. Nachfolge ist nicht ein Leben in Komfort, ist nicht ein Leben in Reichtum, in Vorteil oder in der Anerkennung, sondern Nachfolge ist etwas, was einen Preis kostet. Und wir lesen mal zusammen Lukas 9, 52 bis 56. Da heißt es, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du gehst, sagte er. Wahrscheinlich diese Art von Nachfolge wie hinterherlaufen und gucken, was der macht, von ihm Bescheid wissen, vielleicht in seinem Glanze sich sonnen, keine Ahnung, seine Wunder erleben. Ich weiß nicht, was der für Motive hatte. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Der hat dem sofort gesagt, wenn du mir wirklich nachfolgen wirst, dann weißt du nicht, wo du morgen bist, du weißt nicht, wo du morgen schläfst, du weißt nicht, was dir passieren wird. Bist du bereit dazu? Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Da war Jesus der Aktive. Und der antwortet, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Und Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Und wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst mich noch von meiner Familie verabschiede. Ja. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Es macht uns manchmal, verwirrt uns manchmal, wie barsch Jesus da reagiert und manchmal so zusammenhangslos. Es klingt manchmal so, als sagt jemand was und Jesus sagt was Grundsätzliches und geht gar nicht so richtig auf den einen. Also mir geht das so, wenn ich das lese. Aber zusammengefasst kann man sagen, egal ob man jetzt Jesus selber folgen will oder ob Jesus einen ruft und man folgt seinem Ruf, ihm nachzufolgen, hier wird Priorität in den Mittelpunkt gesetzt. Priorität. Jesus Nachfolge hat Priorität. Ist das Wichtigste, ist das Oberste, ist das Erste. Weil Jesus der Herr ist. All diese Beispiele sagen, dass der eine vielleicht in seinem Komfort gestört wird, weil Jesus sagt, ich habe keine Bleibe. Guck dir die Vögel an und guck dir die Füchse an. Die haben eine Bleibe, ich habe keine Bleibe. Bist du bereit, diesen Komfortverlust in Kauf zu nehmen? Hat das Priorität, mir nachzufolgen, wenn du das willst? Und die anderen beiden, ja, ich muss zuerst das machen, ich muss zuerst das machen. Hat das Reich Gottes, hat die Nachfolge Jesu Priorität? Also, es geht darum, dass wir nicht ein, ja, ich folge Jesus nach, aber auch oder zuerst noch oder ebenso wichtig oder so nebenbei, das geht nicht. So geht Nachfolge nicht. Nachfolge Jesu geht nur, wenn man sich selbst verleugnet, wenn man sein Kreuz auf sich nimmt und Nachfolge und Jesus zur Priorität des Lebens macht. Nur so funktioniert Nachfolge. Alles andere wäre keine Nachfolge, um es mal ganz klar zu sagen. Und wenn wir uns die Evangelien angucken und Jesus da sehen, wie er versucht worden ist vom Teufel, dann hat er genau diese Angebote bekommen. Eigenversorgung, ja, die Steine könntest du zu Brot machen. Ja. Einfluss, guck dir das mal alles an, das kann ich dir alles geben. Da kannst du alle Reichtümer, Einfluss. Machtmissbrauch, ja, stürz dich doch mal da runter, die Engel werden dich schon auffangen. Dem ein Nein zu entgegenzusetzen, sich selbst zu verleugnen, zu sagen, nein, nein, nein. Und das zu ersetzen, was einem da angeboten wird, durch etwas anderes. Wie Jesus gesagt hat, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund kommt. Du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm alleine dienen und nicht selbstherrlich werden. Du sollst dem Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ich komme zum Schluss. Nachfolge sollte aus Vertrauen passieren. Ich habe gesagt, Nachfolger brauchen Vertrauen. Nachfolge sollte das Wichtigste sein. Nachfolge sollte aus Liebe passieren und nicht aus Pflicht und Angst. Und sie sollte dem Beispiel Jesus folgen. Sie sollte so sein, wie Jesus seinem Vater nachgefolgt ist. Okay? So, wie lautet deine Antwort? Jesus ruft, folge mir nach. Dieser Ruf hält länger nach, als man denkt. Den hat er nicht nur seinen Jüngern gesagt, folge mir nach, sondern den ruft er heute hier. Jesus ruft, folge mir nach. Wie ist deine Antwort? Wie ist meine Antwort? Willst du Jesus mehr als nur den haben, der dein Sündenproblem löst? Darf er dein Herr sein? Darf er bestimmen in deinem Leben? Willst du ihm kompromisslos folgen? Sind da Dinge aufgetreten in der Predigt, wo du denkst, ja, da mache ich, da, wie sagt die Bibel an einer Stelle, da hinke ich auf zwei Beinen. So, ich bin da so halb in dem drin ohne Gott, dann bin ich halb wieder mit dem drin in Gott und irgendwie das ist alles so ein Hin und Her. Möchte ich kompromissloser werden? Was hindert dich daran, kompromissloser zu werden? An welcher Stelle fehlt es nämlich genau an diesem Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er alles in der Kontrolle hat, dass er helfen will, dass er da ist für dich? Nehmen wir uns die Zeit und bringen das zu Gott, diese Frage. Wie ist unsere Antwort? Herr Jesus, du bist derjenige, der uns ruft in seine Nachfolge. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen intensiv damit beschäftigen. Und du darfst deinen Finger in die Wunde legen, wo wir in der Nachfolge einfach schwach sind oder unser Vertrauen zu dir nicht groß genug ist oder was auch immer. Ich danke dir, dass du uns heraushilfst und dass du uns die Kraft verleihst, dir wirklich nachzufolgen. Immer mehr und immer klarer auch. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wenn wir auch das Abendmahl feiern, dass wir erkennen, du hast einen Bund mit uns geschlossen und der hat dich dein Leben gekostet, da hast du dein Blut für vergossen, da hast du dein Leib für zerbrechen lassen. Wie ist unsere Antwort? Wie ist meine Antwort? Wie ist meine Antwort? Und ich möchte sagen, ich möchte dir nachfolgen. Und ich weiß um meine Schwächen und du weißt um meine Schwächen und wir wollen es gemeinsam, wollen wir gehen. Und ich darf voller Zuversicht mit dir gehen und voller Erwartung, dass du derjenige bist, der die Dinge richtig machen wird. Danke, Herr. Amen.